Menschen und mit Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und ich hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich all meine Habe den Armen gebe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Lieber Herr Jesus Christus, rühr an unser Herz, rühr an unseren Verstand, unseren Geist, damit wir erkennen dürfen, was du in deinem Wort und Weisheit versteckt hast, verborgen hast und uns offenbar machen musst. Amen. Was ist die Wahrheit über die Liebe? Und erlaubt mir das Wortspiel, ich habe da drunter bei mir stehen so eine kleine Frage. Alles offen oder Offenbarung? Ist die Liebe eine große Beliebigkeit? Jemand hat einmal gesagt, Liebe ein Wort und tausend Missverständnisse. Ja, so denkt man öfters in unserer Gesellschaft. Gell? Was ist es? Ist es beliebig, ist es offen oder ist es Offenbarung? Was ist die Wahrheit über die Liebe? Das griechische Wort für Wahrheit ist ein sehr interessantes, es heißt Aletheia. Aletheia ist im Griechischen die Aufhebung einer Verborgenheit. Etwas, das verborgen ist, hinter einem Vorhang, so könnte man das vorstellen, das ist wirklich da. Aber ich kann es nicht sehen. Das ist die ganze Zeit da, aber eben verborgen. Und wenn Wahrheit offenbart wird, dann wird dieser Vorhang zur Seite gezogen. Dann ist das, was immer schon klar war, was immer schon Wirklichkeit war, was immer schon da war, auf einmal auch sichtbar. Wenn Wahrheit, Aletheia, enthüllt wird, dann wird sie nicht gefunden. Es ist nicht etwas, was der Mensch sich selber sagen kann, sondern Wahrheit wird dem Menschen mitgeteilt. Wahrheit Gottes bedeutet, ich als Mensch kann es nicht selber entdecken. Es wird mir gezeigt, es wird mir aufgedeckt, es wird mir zugänglich gemacht, von Gott selber. Und das nennen wir dann Offenbarung. Auf gut Österreichisch vielleicht, Gott selber sagt, wo es wirklich lang geht. Gott selber sagt, wo der Battle in Most holt. Und das war von Anfang an das Überwältigende, das Einzigartige der Offenbarung, die wir in der Bibel haben. Für mich das unheimlich Überraschende in der biblischen Botschaft, Gott selber sagt uns, was klar ist, was Wahrheit ist. Und so steht auch in der Bibel an ganz vielen verschiedenen Stellen und so fängt sie ja auch an mit den Worten, Gott sprach. Und Gott machte. Und oft wird es so überlesen und doch ist es das eigentlich Entscheidende. Gott macht sich bekannt, er offenbart sich. Das kommt von oben. Er tritt ein in diese Welt. Deus dixit, haben die Alten gesagt, die Altvorderen. Gott sprach. Gott sagt. Vor allem, was Gott an Wahrheit zu uns zu sagen hat, steht die Wirklichkeit, dass Gott redet. Er selber. In unermüdlicher Beharrlichkeit, in ständig neuen Wendungen und Varianten, richtet die Bibel eine einzige Botschaft aus. Es ist Gott, der redet und handelt. Gott ist nicht so irgendwas Undefinierbares, so ein höheres Wesen. Er ist auch nicht in der Natur zu finden, er ist kein König und kein Häuptling. Nein, er ist Gott, er hat alles in der Hand. Und nur aus seinem Wort haben wir Gewissheit über Gott und sein Wesen. Wir haben kein Bild, nur das Wort, das er geredet hat. Ohne sein Wort bleibt Gott fremd, unbekannt, unerkannt. Spannend ist, jetzt bin ich schon so lang Christ, ich merke, wenn ich nachlasse, in seinem Wort zu lesen, Klammer auf, Gott zur Sprache kommen zu lassen, wenn ich da schlampig werde, dann entsteht Distanz zwischen mir und Gott. Ich brauche das permanente Angeredetwerden von Gott. Sonst verfranze ich mich, verliere ich meinen Weg. Meine Gedanken alleine, die reichen nicht aus. Es braucht sein Reden in meinem Leben. Das war jetzt zugegebenermaßen ein bisschen eine längere Einleitung, aber mir ist das ganz wichtig. Das ist nicht einfach nur irgendein Text, sondern es ist Gott, der redet. Und was sagt uns Gott? Ich zitiere aus 1. Johannes 4, Vers 9. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht. Denn Gott ist Liebe. Wenn du an diesen Gott der Liebe glaubst, dann schafft dieser Glaube die Liebe in dir. Wer die Liebe annimmt, wird durch die Liebe verändert. Und so ist die Liebe das wesentliche, typische Kennzeichen des christlichen Glaubens. Weil der Inhalt des Glaubens Christus ist und weil Christus die Liebe ist, ist die Frucht des Glaubens auch Liebe. Kann gar nicht anders sein. Und die Schrift hat, ich war jetzt versucht, Dutzende zu sagen, aber das ist zu wenig, ganz, ganz viele Texte, die uns das zusagen. Epheser 4, Vers 1 bis 2, in aller Demut und Sanftmut, in Geduld, ertragt einander, einer den anderen in Liebe. Epheser 5, die Verse 1 und 2, so ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat. Kolosser 3, Vers 14, über alles aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. 1. Timotheus 1, Vers 5, das Ziel aller Unterweisung aber ist Liebe. Das muss man sich einmal im Kopf zergehen lassen, das Ziel aller Unterweisung ist Liebe. Und wir dürfen es annehmen, wer geliebt wird, wird auch ein Liebender. Und es ist der Glaube, der uns den Einstieg ermöglicht in diese Dynamik des Lebens. Und dann sagt Jesus noch was ganz was Verstörendes in seiner damaligen Zeit. Die Gesamtsumme der Gebote, alles was du an Erkenntnis jemals erreichen kannst, alles was wichtig ist im Leben, ist in einem Satz zusammengefasst. Galater 5, Vers 14. Denn das ganze Gesetz ist in dem einen Wort erfüllt. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. So einfach ist die Welt. Und jetzt kommen wir zu unserem Text. Keine Angst, ich werde trotzdem nicht viel überziehen. Ein bisschen. Und wenn wir uns diesem Text nähern, dann merkt man schon, dass der Paulus zuerst noch einmal ein paar so Ersatzhandlungen ansetzt. Das sind überaus beeindruckende Dinge der damaligen Zeit, die er da nennt. Mit Menschen und mit Engelszungen reden, wer will das nicht? Prophetische Gaben und Erkenntnis aller Geheimnisse, wer will das nicht? Alle Erkenntnis, Glauben, der Berge versetzen kann, wer möchte das nicht? Alle Güter an die Armen verschenken, na, da wird schon ein bisschen mau. Martyrium, das sind eherne Ideale der damaligen Zeit, auch im griechischen Denken. Und da sagt der Paulus, wenn ich all das hätte und hätte die Liebe nicht, dann wäre das alles umsonst. Tönendes Erz, klingende Schellen. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal so eine klingende Schelle richtig gehört hat. Also seitdem ich einen Tinnitus habe, bin ich noch sensibler zu dem Ganzen. In Indien haben sie so, in den Tempeln haben sie so klingende Schellen. Liebe Leute, das tut richtig weh. Paulus sagt, die ganzen guten Sachen, die ich jetzt aufgezählt habe, wenn ich die Liebe nicht hätte, wenn das ohne Liebe passieren würde, das wäre was, das würde meinem Nachbarn wehtun. Im Schmerz bereiten. Obwohl es so einen guten Klang hätte. Ohne die Liebe ist es alles belanglos. Es fördert nichts, es bringt nichts. Und dann lässt Gott, und ich sage es bewusst so, lässt Gott den Paulus aufzählen, erklären, was Gott selber unter Liebe versteht. Weil wenn wir Liebe hören, wir sind ja sehr amputiert im Deutschen, wir haben ja nur ein Wort für das Ganze. Die Griechen haben ein paar mehr Wörter, die unterscheiden zwischen verschiedenen Arten der Liebe, da möchte ich aber jetzt nicht einsteigen. Dann landet man relativ schnell in so einem sentimentalen, lieben Grüßschwarm. Fixierst und fast nicht zum Aushalten. Aber das ist in Gottes Augen unter Liebe nicht gedacht. Für uns Christen ist die Liebe das, was Gott darunter versteht, der Kern unseres ganzen Lebens mit ihm. Es ist das Zentrum unserer Nachfolge. Kommt und lasst uns ziehen hinauf zum Berge unseres Herrn. Dieses Unterwegssein mit Gott ist geprägt von Liebe. Und wenn es nicht geprägt ist von Liebe, ist es tönendes Erz und klingende Schellen. Und wie ich mich vorbereitet habe auf diesen Gottesdienst, ist es mir wieder mal so wie Schuppen von den Augen gefallen, wie weit ich da weg bin davon. Und wie viel ich noch zu lernen habe. Und wie sehr Gott noch mein Herz verändern soll. Und ich bitte und bete, dass das mit uns als Nachfolger, als die, die mit Christus unterwegs sind, dass das tagtäglich ein Stück mehr passiert. Die Liebe ist langmütig. So fängt unser Text an. Dieses Wort langmütig wird im Neuen Testament ausschließlich für den Umgang mit schwierigen Menschen gebraucht. Ist schon mal ein guter Einstieg, gell? Weil der einzige nicht Schwierige bin ja ich, oder? Alle anderen sind schwierig. Dieses langmütig, wir verwenden es ja gar nicht mehr, das Wort, das ist die Geduld, auch schwierige Menschen zu ertragen. Das ist das, was mir an der Bibel so gefällt, sie verheimlicht ja nichts. Sie redet so direkt ins Leben rein, gell? Und das Miteinander ist doch eines der schwierigsten Sachen. Am Schloss leben wir ja am Heiligen Hügel, da ist alles gut, gell? Aber ich sage euch ganz ehrlich, es ist jeden Tag. Jeden Tag muss mir der Harald, zufällig, weil da gerade sitzen sie, muss der Harald mich ertragen. Jetzt sage ich so, dass er es nicht hört, aber ich am auch. Wir sind schwierig im Umgang miteinander. Die Liebe ist langmütig, bedeutet ein großes Trotzdem. Die Liebe hat den langen Atem. Sie ist nicht schnell erschöpft. Die Liebe ist langsam zum Zorn. Sie ist nicht schnell beleidigt und verletzt. Die Liebe ist immer bereit, den langen Weg mit einem Menschen zu gehen. Den Extraschritt, einen neuen Anlauf zu nehmen. Das nächste ist, die Liebe ist freundlich. Eigentlich steht da gütig. In dem Wort gütig steckt ja das Gute drinnen. Gell? Die Liebe will das Gute für den anderen. Sie ist wohlwollend, das Wohl, das Beste des anderen wollend. Ich habe mal in einem schlauen Buch so eine Definition gelesen: Liebe ist ein überlegtes Handeln, das das Beste des anderen im Auge hat. Schön, oder? Nur der eine Satz, wenn ich das mal ein paar Wochen hintereinander zusammenbringen würde. Wow. Die Liebe eifert nicht. Das sind jetzt die Eifersüchtigen gemeint. Eifersucht hat was mit tief verwurzeltem Neid zu tun, wenn es unbegründet ist, sage ich gleich dazu. Und es gibt ja so grob einmal zwei Arten des Neides. Das ist dem anderen nicht gönnen, was er hat. Der hat eh schon zu viel, ich mag nicht, dass er ihm das gönnt, dass er das hat. Das ist fast nur sympathisch im Vergleich zu der zweiten Form. Die zweite Form ist, auf keinen Fall wollen, dass der andere sich an irgendwas freut. Missgunst. Habt ihr das Wort Neidgenossenschaft schon mal gehört? Schon, oder? Warum geht es dem anderen so gut und mir nicht? Die Liebe dagegen, sagt Gott, eifert nicht. Die Liebe umgekehrt kann sich am Erfolg, am Besitz des anderen freuen. Die Liebe hat Freude dran, wenn es dem anderen gut geht. Sie treibt nicht Mutwillen, das ist auch sowas, was wir heutzutage nicht mehr verwenden. Gell? Vom Wort Bedeutung her, sie prahlt nicht, sie schneidet nicht auf. Die Liebe nimmt einen Menschen unwahrscheinlich ernst, wahrscheinlich mehr ernst, als er sich selber ernst nimmt. Und darum kann die Liebe auch streng sein. Die Liebe kann auch Grenzen setzen, weil sie den anderen eben ernst nimmt und weil sie nicht mit dem anderen spielt. Die Liebe bläht sich nicht auf, lesen wir dann weiter. Eigentlich steht hier, sie macht sich nicht groß. Die Liebe kann im Hintergrund dienen. Sie ist nicht selbst über sich selbst eingenommen, muss nicht dauernd bedankt und beweihräuchert werden. Immer wenn ich über den Vers rede, dann fallen mir die vielen, 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 vielen fleißigen Hände ein zum Thema Kirchenkaffee. Ich habe da ganz eine bestimmte Person nicht aus dieser Gemeinde vor Augen, die das schon seit gefühlt 70 Jahren macht. Treu, jeden Sonntag Kirchenkaffee. Die haben jeden Sonntag Kirchenkaffee. Faszinierend für mich. Und sie macht es ohne Aufhebens. Die Glaserl sind da, die Heferl sind da, der Kaffee ist da, der Kuchen ist da. Freilich, da helfen noch andere mit, logisch. Aber sie hat es in der Hand. Sie macht sie nicht groß. Die Liebe verhält sich nicht ungehörig. Die Liebe ist nicht unanständig. Sie ist nicht ohne Schliff. Sie ist bestimmt. Sie benimmt sich nicht unanständig. Bedeutet auch, sie ist nicht taktlos und sie stellt auch nicht bloß. Sie plattelt den anderen nicht auf, sondern sie schont den anderen. Sie liefert ihn nicht aus, sie gibt ihn nicht preis. Die Liebe ist nicht unanständig und ohne Schliff, habe ich gesagt. Da gehört für mich auch dazu, das mache ich gern und ich glaube, seitdem wir verheiratet sind, Schatz, kannst du mich korrigieren, versammle der Gemeinde, wenn es nicht so ist. Aber wenn wir auf einen Gehsteig gehen, dann gehe ich auf der Straße zugewandten Seite. Ich habe das irgendwann im Knie gelesen. Mir gefällt das. Das ist eine Art der Liebesbezeugung. Wenn es einen Dreck von der Straße gibt, dann kriegt den ich auch und nicht meine Frau. Nicht immer, aber wenn ich daran denke, dann schaue ich, dass ich die Autotür von meiner Frau zuerst aufsperre und sie einmal einsteigen lassen und dann steige ich ein. Und. Das sind Kleinigkeiten, aber so kann man auch Liebe ausdrücken. Liebe sucht nicht das Ihre. Das ist ein Satz, da könnte man jetzt eine eigene Predigt machen, das mache ich aber nicht. In einer Zeit, wo es so viel um einen selbst geht, mir, meiner, mir, mich, um mein Leben, um meine Selbstverwirklichung, um meine Ansprüche, um meine Ziele, um meine Schritte. Und jetzt höre ich schon wieder auf. ist dieser Satz, der unheimlich entspannend ist. Die Liebe sucht nicht das Ihre. Selbstverwirklichung ist nicht die oberste Priorität der Liebe. Es darf zurückstehen. Ich darf mich selber nicht so wichtig nehmen. Die Liebe lässt sich nicht erbittern. Vom griechischen Wort her steht da, lässt sich nicht reizen, aufregen, erregen. Für mich bedeutet es, die Liebe ist nicht leicht zu provozieren, die ist besonnen. Also die Gachheferl unter uns streckt sich aus danach, nach dieser Liebe. Es hat auch eine andere Bedeutung noch, eine zweite, eine dunklere Bedeutung. Es gibt ja auch so eine innere Bitterkeit, gell? Gerade auch in Partnerschaften, wo man sagt, das wird sowieso nichts mehr. Oder kennt ihr den Satz, den innerlichen? Ihr würdet ja das nie zu einem Menschen sagen, aber innerlich, der lernt das nie. Das wird der nie kapieren. So eine innere Bitterkeit, die sich dann gleichmütig gibt. Und da sagt Gott, die Liebe lässt sich nicht erbittern. Sie kann nicht so leicht frustriert werden. Das moderne Wort dafür wäre vielleicht, die Liebe hat eine hohe Frustrationstoleranz. Und sie rechnet das Böse nicht zu. Sie stellt das Böse nicht in Rechnung. Die Liebe kann vergeben und vergessen. Die Liebe hält nicht dauernd die Erinnerung an erlittenes Unrecht wach. Und vergeben ist die Voraussetzung fürs Vergessen. Ohne Vergeben geht gar nichts. Liebe kann einen Strich machen unter die Vergangenheit. Sie behält nichts in Reserve, das dann wieder hervorgeholt wird und dem anderen wieder übers Gesicht geschmiert wird. Und die Liebe freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Sie hat nichts mit Lüge zu schaffen. Die Liebe hat auch nichts zu tun mit Schadenfreude und Genugtuung, wenn einem anderen irgendwas Böses oder Blödes widerfährt. Die Liebe hat auch nichts zu tun mit Klatsch und Tratsch. Die Liebe freut sich nicht daran. Denn, das eine bedingt das andere, sie freut sich an der Wahrheit. Das heißt, sie hat mit dem Schein nichts zu schaffen. Die Liebe ist nicht blind, sie beschönigt nicht, vertuscht nicht, sie kehrt die Dinge auch nicht unter den Teppich. Die Liebe sagt, die kann einen Menschen mit seinem wahren Gesicht ertragen. Und zugleich kann die Liebe auch bewirken, dass ich einen Menschen mit Gottes Augen sehe. Die Liebe sieht, wie dieser Mensch ist, aber sie sieht auch, was aus ihm noch werden kann, wo er sich noch hin entwickeln kann. Und die Liebe sagt die Wahrheit, aber sie sagt die Wahrheit in Liebe. Das ist eine große Kunst. Wahrheit kann ja einen Menschen unheimlich verletzen, oder? Unheimlich zerstören. Es gibt so eine Wahrheit ohne Liebe, das ist Härte und macht Menschen fertig. Umgekehrt ist es auch nicht gut, es gibt Liebe ohne Wahrheit, auch die zerstört Menschen. Aber Wahrheit in Liebe gesagt, die führt auf den richtigen Weg. Und die Liebe erträgt alles. Es geht hauptsächlich darum, dass die Liebe auch Beleidigung, Kränkung, Enttäuschung, Verleugnung, Verleumdung verkraftet. Und da sind wir im Zentrum. Wenn ihr euch das Leben von Jesus Christus anschaut, jede Menge an Beleidigung, an Kränkung, an Enttäuschung, an Verleumdung, es wird in Jesus ganz sichtbar, dass die Liebe das ertragen kann. Und die Liebe ist trotz Verleumdung und Enttäuschung und Beleidigung nicht zu unserem Feind geworden, sondern die Liebe ist unser Freund geblieben, bis heute. Die Liebe erträgt alles. Und die Liebe glaubt alles. Das heißt nicht, sie ist leicht zu betrügen, so leichtgläubig. Das ist nicht gemeint. Aber es heißt, ich vertraue dir. Ich nehme das Beste von dir an. Ich vermute das Gute, das Positive. Die Liebe lässt sich auch nicht von Vorurteilen leiten. Sie schmeißt Menschen nicht in der Lade und macht zu. Und aus dieser Lade kommen sie nie wieder raus. und die Liebe hofft alles. Die Liebe sagt, hey, ich glaube, du kannst es, ich traue dir das zu. Und wisst ihr, das verändert einen Menschen. Wenn man einem Menschen was zutraut, wenn einem Menschen zusagt, wie wichtig er ist, wenn er ihm klar macht, wie wichtig sein Beitrag ist, dann baut das einen Menschen auf. Hoffnung baut einen Menschen auf. Hoffnung heißt, Veränderung ist möglich. Und jeder Mensch kann sich verändern. Jeder Mensch kann neu werden. Und so ist die Hoffnung der Feind der fertigen Bilder. Jemand Hoffnung geben heißt ihm Zukunft geben. Die Liebe duldet alles. Das bedeutet nicht, dass die Liebe keine Grenzen setzt. Dass die Liebe auch das Zerstörerische duldet, das stimmt nicht. Liebe kennt auch eine feste Hand, ich habe es schon gesagt, kennt eine feste Führung. Aber duldet alles, da steckt ja das Wort Geduld drinnen. Sie hat die Geduld, eine Last aufzunehmen und auch drunter zu bleiben. Die Liebe haut nicht vorzeitig ab. Die Liebe wirft Lasten nicht einfach ab. Sie wählt nicht den leichteren, den kürzeren Weg. Nein, sie bleibt dran und geht den Weg der Liebe. Und zu guter Letzt sagt uns der Text, die Liebe hört nicht auf. Ist fast das Schönste, oder? Die Liebe geht bis ans gute Ende. Liebe trägt durch. Liebe kennt keine Grenzen. Gott liebt uns grenzenlos. Die Liebe kennt nur eine einzige Grenze. Und das ist das Nein des anderen. Ich sage immer, ich kann die Uli lieben, bis sie schwarz wäre vor lauter Liebe und bis sie vollkommen ermattet am Teppich landet. Wenn sie nichts wissen will von mir, dann kann ich mir die Liebe in die Haare schmieren. Und wisst ihr, diese Grenze, die kennt Gott auch. Er liebt und liebt und liebt uns Menschen über alles. Das ganze Buch der Bibel ist eine einzige Liebesgeschichte. Aber wenn ein Mensch Nein sagt zu dieser Liebe, da steigt Gott nicht drüber. Denn eine erzwungene Liebe hört auf, Liebe zu sein. Und zum Schluss möchte ich euch noch ein bisschen eine verstörende Anwendung mitgeben. Immer da, wo Liebe steht, in dem Text, wenn ihr nach Hause geht und heute nichts mehr zu tun habt, so wie ich, nehmt die Bibel in die Hand und überall dort, wo Liebe ist, setzt es ein, Jesus Christus ist. Jesus Christus ist langmütig. Jesus Christus ist hoffnungsvoll. Jesus Christus eifert nicht. Jesus Christus treibt nicht Mutwillen. Und sucht in eurer Bibel, das geht heute eh gut, jeder hat einen Computer, könnt ihr ein bisschen spielen, und sucht eine Begebenheit, wo Jesus Christus genauso handelt. Ich verspreche euch, ihr werdet fündig. Das ist ein tolles Bibelstudium. Könnt ihr ausdehnen auf die ganze kommende Woche. Und wenn ihr damit fertig seid, dann setzt euch noch einmal hin in einer ruhigen Stunde und dann setzt statt Liebe ist, ich bin ein. Ich bin. Ich treibe nicht Mutwillen. Ich blähe mich nicht auf. Ich verhalte mich nicht ungehörig und so weiter und so fort. Und natürlich wird so dieses Gefühl kommen, das schaffe ich nicht. So ein Blödsinn. Gibt keinen Menschen, der das schafft. Ja, das stimmt. Gib wieder recht. Du hast das beste Beispiel vor dir. Aber wir wissen, dass Jesus Christus, der die Liebe selber ist, in dir und in mir wohnt. Und dieser Jesus Christus selbst, der in dir und in mir wohnt, der ist zu dieser Liebe fähig. Und je mehr du ihn in deinem Leben zu Wort kommen lässt und zur Tat kommen lässt, desto mehr wirst auch du zu dieser Liebe fähig. Je mehr du ihn reden lässt in deinem Leben, je mehr du dich ansprechen lässt von seinem Wort, desto mehr wirst du auf deinem Weg, so haben wir angefangen, so hören wir auf deinem Weg hinauf zum Berge unseres Herrn, je mehr wirst du verwandelt. Und die große Frage im Leben ist immer, bist du auf dem Weg mit ihm? Ist er dabei in deinem Leben? Und ich frage das nicht, weil ich irgendwen in die Enge treiben will. Oh nein, gar nicht. Ich frage es deshalb, weil, jetzt sind wir wieder am Anfang, weil es das Zentrum unseres Lebens ist. In dieser Liebe, mit dieser Liebe unterwegs zu sein. In der Nachfolge Christi. Und wenn wir verwandelt werden, dann wird es passieren, dieses Wunder, dass du da, wo du einfach selber nicht verzeihen kannst, die Liebe verzeiht. Und dann du mit der Liebe. Und da, wo dir schon lange die Geduld ausgeht, da fängt die Liebe gerade erst an. Und dann wird die Liebe dich verwandeln und wird dir die Geduld schenken, die du gerade in dieser Situation brauchst. Ja, mit Christus sind wir zu dieser Liebe fähig. Und ich mache euch Mut, euch jede Minute, jede Stunde, jeden Tag eures Lebens nach dieser Liebe auszustrecken. Sich dem Wort Gottes auszusetzen, sich anreden zu lassen von ihm und dann auch verwandelt zu werden. Amen.